Es begann mit Posthistoire, Postmoderne, Postfeminismus. Und inzwischen gibt es auch Post-Postfeminismus und Post-Postmodern. Mein Eindruck ist, dass dieses Denken im Postkontext schon ziemlich tief in unsere Köpfe eingesickert ist.
Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Gnesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist Dieter Thomae. Er ist Professor für Philosophie. Überdies schreibt er sehr erfolgreich Bücher über gesellschaftliche Phänomene der Jetztzeit, zum Beispiel über die Renaissance des Störenfrieds oder darüber, was unseren modernen Demokratien fehlt. Sein aktuelles Buch handelt von unserer Vorliebe für alles, was mit der Silbe Post beginnt. Wie Postmoderne, Postimpressionismus oder Postfeminismus. Nicht gut, findet Dieter Thomae, und gleich wird er uns erzählen, warum. Und auch, was das Ganze mit Kunst und mit Donald Trump zu tun hat. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Dieter Thomae.
Hallo.
Herr Thomae, Sie sind emeritierter Professor der Schweizer Universität St. Gallen. Sie haben dort, ich glaube, 23 Jahre lang Philosophie unterrichtet. Nun ist St. Gallen vornehmlich eine Wirtschaftsuniversität. Was hat Sie daran gereizt, im Gegensatz zu anderen klassischen Institutionen, die ja sicherlich auch in Frage gekommen wären?
Mich hat gereizt, da zu arbeiten, weil ich da Leuten, die später wahrscheinlich ziemlich wichtige Entscheidungen treffen, einen Floh ins Ohr setzen konnte.
Ja, was für ein Floh?
Naja, die Besonderheit ist da ja in St. Gallen, dass jeder jede Studentin, egal ob sie Wirtschaft oder Recht studiert, und das sind ja die wichtigsten Fächer da, ein Viertel in den Geistes- und Sozialwissenschaften absolvieren muss. Und zwar richtig ernsthaft mit Noten und allem drum und dran. Und das hieß dann früher ganzheitlich und jetzt heißt es dann integral, dieses Studienkonzept. Und das bedeutet eben, dass man die Chance hat, Leuten deutlich zu machen, dass es noch andere Fragen gibt, die wichtig sind, außer dem Kontostand.
Ja, welche Fragen oder welche Erwartungen hatten die Studierenden dort an Sie?
Naja, ich habe denen einfach meine Themen gewissermaßen aufgedrängt und ich habe gemerkt, dass die an zwei Dingen besonders interessiert sind. Das eine ist, was ist eher so was Gesellschaftstheoretisches? Was hält die Gesellschaft zusammen? Was treibt sie auseinander? In meine Zeit dort fiel die große Wirtschaftskrise 2007, 2008. In die Zeit fiel das Aufkommen des Riesenthemas Klimakatastrophe. Und man merkt, dass die Leute das beschäftigt, weil das auch gewisse Selbstverständlichkeiten aushebelt, mit denen sie bisher gerechnet haben. Nämlich, dass der Kapitalismus flutscht. Oder auch, dass es eigentlich um die Machbarkeit geht und nicht so sehr um die Berücksichtigung von Grenzen, wie jetzt beim Klima. Also das ist die eine Sache, dieses Gesellschaftspolitische. Und das andere, was die Leute sehr umgetrieben hat, sind dann eher sehr persönliche und private Dinge. Also wie glücklich macht Geld zum Beispiel? Also was ist eigentlich mein Lebensentwurf, was ist meine Vorstellung von Partnerschaft, von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Und da hat sich in diesen Jahren auch viel geändert. Die Uni ist ja sehr männlich, nicht nur von den Profs, sondern vor allen Dingen auch von den Studierenden her. Und es war interessant zu sehen, wie die dann irgendwie reden, vor allen Dingen, dass sie viel reden, dass sie mehr reden als die Frauen im Seminar, die es natürlich auch gab. Und dass sie aber auch davon umgetrieben werden, welche Rollenvorstellungen sich jetzt eigentlich ändern, wie sie sich zurechtfinden in der neuen Welt. Also was ich gemerkt habe, war, dass bei den männlichen Studierenden so ein großer Umbruch einsetzte, was eigentlich ihr Rollenverständnis betrifft als Macher, als Menschen, als Partner. Und da habe ich sie, glaube ich, auch ganz gut erwischt. Also das heißt, wenn man ein Seminar macht über Geld, redet man eben auch über Glück und nicht nur über die Wirtschaftskrise.
Hoffentlich haben Sie nicht den einen oder anderen von seinem Berufswunsch dort abgebracht.
Habe ich tatsächlich, aber die Erfolgsquote war im Promillebereich.
Okay. Heute, Herr Thomae, machen Sie das, was Sie vorher auch schon gemacht haben, nämlich sehr kluge, gleichsam wirklichkeitsbezogene Bücher über Phänomene unserer Zeit schreiben. Eine mit Werf ausgeführte Kartierungs- und Aufräumarbeit, so nennt die FAZ oder so beschreibt die FAZ ihr neues Buch. Es heißt Post, Bindestrich, und ist, wie der Untertitel dann auch gleich verrät, der Nachruf auf diese Vorsilbe, nämlich Post, die Ihrer Ansicht nach inflationär gebraucht wird. Vielleicht klären wir eingangs, seit wann wird dieses Post denn eigentlich anderen Begriffen vorangestellt?
Also die Erfolgsgeschichte von Post, die wirklich sehr stattlich ist, beginnt nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, irgendwie unterschwellig gibt es da so ein Urpost, was auf Deutsch bloß nicht so heißt, nämlich der Nachkrieg, also Post-War. Das ist erstmal die historische Zäsur und dann explodiert der Erfolg dieser sogenannten Postismen und hält bis heute an. Also es begann mit Posthistoire, Postmoderne, Postkolonialismus, postsozialistisch, postindustriell, postmaterialistisch. Dann gibt es inzwischen Postporn, die eine Künstlerin ist zur Documenta 14 eingeladen worden, die Postporn erfunden hat. Post-Black, Post-Soul, Postfeminismus. Und inzwischen gibt es auch Post-Postfeminismus und Post-Postmodern und solche Dinge. Und man mag das jetzt lächerlich machen und man mag denken, naja, das ist so eine Art Freizeitbeschäftigung von Kulturwissenschaftlern, dass sie sich jetzt ihre eigenen Etiketten drucken, was sie jetzt für einen Postismus nun gerade erfunden haben. Aber mein Eindruck ist, dass das nicht einfach nur ein auf die Wissenschaften oder auf den Kulturbetrieb beschränktes Phänomen ist, sondern dass dieses Denken im Postkontext schon ziemlich tief in unsere Köpfe eingesickert ist. Also Inflation könnte ja bedeuten, es wird immer wertloser, diese Vorsilbe, weil sie jeder gebrauchen kann und so. Also ist sie vielleicht gar nicht wichtig. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass die schon eine unheimliche Wucht hat und Wirkung hat. Der wichtigste Postbegriff zurzeit ist natürlich der Postkolonialismus. Und daran merkt man, ja, da geht's richtig um was. Und die große Frage ist eben, sind wir bereit und was haben wir davon, wenn wir unsere Gegenwart als Nachzeit zu einer Vorzeit verstehen? Denn das ist eigentlich das Grundprinzip dieser Postverbindung.
Und ja auch offenbar ein großes Bedürfnis bei den Leuten. Aber ehe wir darauf kommen, ist es denn eigentlich im Angelsächsischen auch so populär?
Mindestens so, ja.
Mindestens so. Mhm. Wer oder was hat das nun so populär gemacht? Wer oder was hat dieses Bedürfnis erzeugt oder geschürt oder immer wieder bedient, dass wir das Gefühl haben, nein, es reicht nicht, eine neue Bewegung zu benennen, sondern es muss dabei sein, dass wir uns noch auf das Alte, Dagewesene, dass wir darauf rekurrieren.
Ja, ich meine, man muss sich schon erst mal klar machen, wie überraschend es ist, dass es so erfolgreich ist. Denn man stelle sich mal vor, Karl Marx und Friedrich Engels hätten das Manifest der postkapitalistischen Partei veröffentlicht und hätten gedacht, wow, jetzt landen wir in Erfolg. Das wäre ja komplett zum Rohrkrepierer geworden. Oder man stelle sich vor, die Revolutionäre in Paris 1789 hätten die Bastille gestürmt und ausgerufen, es lebe das postfeudale Zeitalter, statt es lebe die Republik. Dann hätten alle gesagt, ja, was wollt ihr denn? Dann sagt doch mal, was ihr wollt. Es genügt ja nicht einfach, was abzuschaffen und einen König zu köpfen. Das heißt, das ist schon der normale Weg gewesen, dass wenn man eine neue Zeit ausrufen wollte, wenn man seine Gegenwart in Gedanken fassen wollte, dass man dann versucht hat, einen eigenen Namen zu finden. So ist es ja in der Kunstgeschichte auch. Man hat nicht gesagt Postrenaissance, sondern Barock. Und das ist ja geradezu zum Gesellschaftsspiel geworden, dass man dann das auch brav aufsagen kann. Ja. So haben wir das ja in der Schule gelernt. Und dann fängt es an, das ist vielleicht in der Kunst zum Beispiel der erste bemerkenswerte Postbegriff mit dem Postimpressionismus. Also Cézanne und so weiter um 1900 herum. Wie nennt man jetzt diese Künstler nach dem Impressionismus? Da taucht es zum ersten Mal auf, aber in einer sehr bescheidenen und vorübergehenden Weise.
Ein Maler hat sich das, glaube ich, überlegt, oder?
Ja, ein britischer. So wie auch, also es sind ja dann meistens Außenbeschreibungen, so wie beim Impressionismus berühmterweise ja auch. Also man nennt dann eine Gruppe von Leuten, mit denen man noch nicht so richtig was anfangen kann, wo man nicht so richtig weiß, was ist jetzt der Kern der ästhetischen Agenda, dann nennt man das postimpressionistisch. Das ist aber ja ein Begriff, der sich eigentlich, der von vornherein das Behelfsmäßige vor sich herträgt. Also keiner erwartet, dass das jetzt eine große Einsicht mit sich bringt, sondern es ist eher so ein Begriff, der sein Verfallsdatum fast schon in sich trägt. Das ist eigentlich so ein früher Ausreißer. Und ansonsten gibt es solche Worte wie postmodern zum Beispiel auch schon in der Zeit um 1900 herum, aber die zünden nicht, die heben nicht ab, der Erfolg bleibt aus. Und dann kommt es eben tatsächlich, das ist einfach erstmal historisch ein interessantes Phänomen, zu dieser Explosion der Postbegriffe nach 1945. Und die große Frage ist jetzt, verdammt, warum?
Weil das natürlich eine große Zäsur ist, nehme ich mal an.
Ja, also es muss irgendwie mit dieser Katastrophe in der Mitte des 20. Jahrhunderts zu tun haben. Aber wie genau? Und eins ist ja klar, diese Postbegriffe haben so eine Art Lieblingsgegner, und das ist die Avantgarde. Also Lieblingsgegner deshalb, weil die Ideen irgendwie ähnlich sind, aber doch anders. Also Avant heißt ja dann eben, man geht voraus und lässt auch etwas hinter sich. Mhm. Bloß ist sozusagen die Machtfrage anders aufgegleist, denn man erwartet ja, dass die anderen dann brav hinter einem herzuckeln, ja, und irgendwann dann auch so weit sind wie man selbst. Und ja, das heißt, man beansprucht die Einsicht oder das Neue. Und bei den Postbegriffen ist es auch so, dass man vorausgeht, also man lässt etwas hinter sich, aber anders als bei der Avantgarde ist es so, dass man dauernd in den Rückspiegel guckt. Also man schleppt das, was man hinter sich lässt, ja in seinem eigenen Namen mit sich mit. Und das hätte ein Avantgardist nie gemacht. Der hätte ja nicht gesagt, ich bin Postspießer oder sowas.
Ja, das heißt, also von welcher Geistes- und Lebenshaltung zeugt die Beliebtheit dieses Begriffs?
Ja.
Also, oder nicht Begriffs, dieser Vorsilbe?
Also,
Präfixes?
Ja, also es scheint so zu sein, dass man eben irgendwie sich wendet gegen dieses Vollgefühl der Macht, jetzt die neue Zeit bestimmen zu können, dass man, das ist das, wo vielleicht man auch viel Sympathie empfindet erstmal, wenn man das hört. Das ist das Gefühl, dass man jetzt nicht alles neu machen will, dass man zurückblickt. Und sicher ist es so, dass auch diese verbreitete Eigenart nach 45 jetzt nur noch nach vorn gucken zu wollen, Stunde Null auszurufen, den Neuanfang zu verkünden, die Vergangenheit ruhen zu lassen, dass all diese Dinge dazu beigetragen haben, dass Leute gesagt haben, Moment mal, es gibt den Bruch, aber wir schauen jetzt zurück und wir verzichten auf diese heroischen Selbstgründungen. Und das ist wahrscheinlich der Hintergrund dieser Erfolgsgeschichte der Vorsilbe Post. Nur ist eben der Haken an der Sache, dass man dieses Innovative, was in dieser Vorsilbe ja drinsteckt, sich erkauft durch so eine Vergangenheitslastigkeit und sich damit selbst ein Bein stellt.
Gibt es denn auch Komposita, wo Sie sagen, da ist das Post unentbehrlich? Sind Sie da auf eine Kombination gestoßen, wo Sie sagen, also ohne das würde man das sonst gar nicht verstehen? Oder ist es, kann man es eigentlich abschaffen?
Es gibt so diese bescheidenen Postverbindungen.
Ja.
Und solange sie einfach nur beschreibend und bescheiden auftreten, habe ich nichts dagegen. Also zum Beispiel postnatale Medizin.
Okay. Posttraumatische Belastungsstörung.
Ja, vielleicht nehmen wir mal die posttraumatische Belastungsstörung, denn das ist ein sehr interessanter Fall, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftigt habe. Denn das ist erstmal auch beschreibend, das ist ein Krankheitsbild, was nach dem Vietnamkrieg in Amerika offiziell anerkannt wurde und was natürlich auch mit dem mit dem ganzen Holocaust-Thema in der Entstehung verbunden ist. Also insoweit ein beschreibender Begriff, der unverzichtbar ist, einfach um ein Krankheitsbild zu beschreiben. Aber wenn man jetzt heute die Medienlandschaft anschaut, dann merkt man, es gibt eine Inflationierung des Posttraumatischen. Also jemand hat mal so etwas flapsig gesagt, es gibt viele Leute, die jetzt ihr Trauma wie einen Trüffel suchen. Ja,
ja.
Das ist natürlich sehr böse.
Ja.
Aber was stimmt, ist, dass es irgendwie auch eine merkwürdige Art von Auszeichnung geworden ist, dass man etwas Schweres mit sich herumträgt.
Ja.
Und dass man dadurch heraussticht und einen besonderen Status bekommt. Und das wird sehr kritisch diskutiert. In der Literatur taucht es natürlich viel auf, dass traumatisierte Figuren auftauchen in Büchern. Und während früher diejenigen, die etwas Gutes getan haben, als Helden taugten, sind es heute diejenigen, die etwas Böses erlitten haben, die als Helden taugen.
Im Journalismus sagt man ja, good news and no news.
Ja, aber bei den Heldengeschichten waren ja auch nicht immer nur gute Nachrichten, sondern manchmal sind die auch draufgegangen und dann konnte man auch
dann wird's erst spannend. Ja, genau.
Natürlich einen Spielfilm draus machen,
genau.
Oder ein Buch draus schreiben.
Das meint es, ja, genau. Sie beantworten in Ihrem Buch auch die Frage, ob Trump vielleicht der erste postmoderne Präsident der USA ist.
Ja.
Wie beantworten Sie das?
Mein Eindruck ist, dass es da eine etwas gewundene Verbindung gibt zwischen der Postmoderne und Trump. Tut mir leid, die Sache ist manchmal nicht so ganz einfach. Also es gab eine unglaubliche, heftige Diskussion in den Feuilletons um diese Frage, ob die Postmoderne jetzt Schuld hat am Aufstieg von Trump. Und die Idee dahinter war ja, die Postmoderne hat die Wahrheit im Singular aufgelöst. Jeder hat jetzt so seine Wahrheiten und damit ist der Boden bereitet für das, was bei der ersten Trump-Präsidentschaft dann als Post-Truth oder postfaktisch in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Ist das eine klare Verbindung? Jein. Und zwar deshalb, weil, wenn wir jetzt nur mal bei Trump bleiben, es, glaube ich, eine Verharmlosung ist, zu sagen, dass er jetzt so ein Vertreter von Post-Truth ist. Das sagen ja seine Kritiker über ihn, dass er dauernd Falschheiten von sich gibt. Und es stimmt ja, dass er Falschheiten von sich gibt. Aber das Problem ist ja nicht, dass er wie so ein postmoderner Theoretiker sagt, die Wahrheit ist vielfältig und so, sondern er sagt, ich kenne die Wahrheit. Er behauptet ja dauernd, dass es so ist, dass die Zölle von irgend so einem fast unbewohnten Inselreich irgendwo im Pazifik gegen Amerika so und so hoch sein und so weiter. Das heißt, er verbreitet die ganze Zeit Fakten, die keine sind, und er behauptet Wahrheiten über die Behandlung von Covid, über die Chinesen, über seine Gegner. Er behauptet dauernd, so sei es. Und dann kann man natürlich sagen, ja, er kann das aber nicht rechtfertigen. Und dann ist man bei der Frage, wie oft lügt er. Aber wenn er jetzt wirklich so ein postmoderner Typ wäre, dann würde er ja sagen, die Wahrheit ist mir egal. Nur sein Erfolg hängt ja damit zusammen, dass er, und das ist das Infame, dauernd sagt, er würde die Wahrheit verkünden, die Leute ihm glauben.
Und er sich vielleicht aber selber ja auch.
Er selbst glaubt das total. Ich glaube, also man steckt ja nicht in seinem Kopf, aber ich gehe nicht davon aus, dass er sich dann im Oval Office die Hände reibt und sagt, heute habe ich das amerikanische Volk wieder überlistet.
Dann wäre er ja klüger als fast alle anderen, ja, wenn das alles einem großen Masterplan folgen würde.
Ich glaube, er hat einen Masterplan, aber er glaubt ihn.
Ja.
Er ist nicht einfach nur ein großer Täuscher. So.
Mhm.
Also es gab ja in der Philosophie diese alte Idee, ob Gott vielleicht ein riesengroßer Täuscher, ein täuschender Geist ist, der uns alle irgendwie in eine große Verblendung führt und so, ob der Gott ein böser Gott sei und so. Ich glaube, Trump ist jemand, der sich auch selbst täuscht, sozusagen.
Mhm. Sie haben ja gerade gesagt oder beschrieben, Sie attestieren jetzt bei dem Gebrauch von Post, dass eine gewisse Rückwärtsgewandtheit. Wem denn eigentlich federführend? Also wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass das immer weiter zirkuliert und ja, so valide bleibt?
Ja, also es gibt irgendwie eine große Diskrepanz, die mich schon sehr nervös macht, zwischen dieser aktuellen Rede über Zeitenwende, zwischen der Tatsache, dass wahnsinnige Herausforderungen für uns in der Zukunft lauern, und der Bereitschaft, die eigene Selbstbeschreibung ständig als Anhängsel einer Vergangenheit zu deklarieren. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass das eben natürlich ein eleganter Weg ist, aus diesen gegenwärtigen Herausforderungen herauszukommen. Es ist ja viel bequemer zu sagen, wir sind die Nachzeit einer Vorzeit, als zu sagen, wir sind die Vorzeit einer kommenden Zeit, die mit ganz vielen Unbekannten versehen ist. Wenn wir sagen, wir sind die Nachzeit einer Vorzeit, dann haben wir einen Ort, dann haben wir eine Art von Freiheit erreicht, die Überraschungsfreiheit ist. Also wir wissen, wer wir sind. Wir kommen eben danach. Und dieses Muster nutzt sich erstaunlicherweise eben einfach nicht ab, obwohl diese zukünftigen Herausforderungen da sind und wir nicht wirklich gut vorbereitet sind, wenn wir dauernd sagen, wir sind im Zustand der Postmoderne. Nehmen Sie sowas wie Postdemokratie. Also Postdemokratie ist eine besondere Art von Postbegriff, weil viele Postbegriffe sind ja positiv oder mindestens so mit einem positiven Aspekt versehen. Bei Postdemokratie meint man ja den Verfall der Demokratie durch Bürokratisierung oder Populismus oder solche Dinge. Aber was passiert da eigentlich, wenn man sagt, wir leben jetzt in der Postdemokratie? Unter der Hand erklären wir damit die Demokratie zu etwas, was gestern war. Und heute ist eben die Postdemokratie. Damit leisten wir der Demokratie einen Bärendienst, weil wir sie eigentlich zu so was Altem, Greisenhaften erklären, was dann vielleicht irgendwo im Krankenhaus auf der Intensivstation weiterbelebt, beatmet werden muss. Und das ist natürlich eigentlich gefährlich, weil wir wollen ja eigentlich, also den Begriff benutzen und ich auch und wir, viele von uns, wollen die Demokratie als Zukunftsmodell retten gegen die ganzen Bedrohungen. Aber damit kommen wir, das gelingt uns natürlich ziemlich schlecht, wenn wir sagen, hey, unser Zukunftsmodell ist von gestern.
Wir verhindern also eigentlich durch unsere Sprache eine Art von Geistesgegenwart oder auch die Fähigkeit, geistesgegenwärtig zu reagieren.
Ja, also das Wort Geistesgegenwart ist mir sehr teuer, sehr lieb, weil ich tatsächlich glaube, dass wir durch diese Postismen unsere Geistesgegenwart schwer beschädigen. Es ist doch eigentlich so, dass wir im Heute leben. Wir gucken zwar zurück, wir gucken auch nach vorn, aber es kommt jetzt auf den nächsten Moment an, was wir tun, und wir sind gleichzeitig erfüllt von Nervosität, aber auch von freudiger Anspannung darüber, was denn dann jetzt kommt. Und wir wollen uns auch vielleicht selbst überraschen durch uns selbst, was wir vielleicht noch in petto haben, was die Zukunft bringt und was wir der Zukunft bringen können. Und all diese Dinge, dieser Moment der Offenheit, werden erschwert und fast zunichte gemacht, wenn wir sagen, ja, wir sind jetzt eben die Nachzeit von dem, was gerade war. Also ich sage dann gerne, wer auf die Vorsilbe Post setzt, ist wie so ein Seefahrer, der die Segel hisst und den Anker nicht lichtet. Man will los, aber man tut dies im Schneckentempo. Man kommt nicht richtig von der Stelle, weil man das, was war, eben mitschleppt. Egal, ob man es mag oder nicht. Also Postkolonialismus und Postfaschismus. Nehmen Sie die beiden Sachen. Der Postkolonialismus will natürlich den Kolonialismus hinter sich lassen, aber gleichzeitig schreibt er die ganze Zeit den Kolonialismus fort und sagt, ja, der ist aber weitergegangen und das ist ganz schlimm. Und es ist ja auch schlimm, was da passiert ist. Bloß kommt man auf den grünen Zweig, wenn man dauernd sagt, ja, wir sind jetzt in einer postkolonialen Konstellation.
Ist vielleicht einfach auch oft ein bisschen faul, die Anwendung, oder?
Ja, also danke, dass Sie das sagen. Ich würde tatsächlich sagen, es ist ein Zeichen geistiger Faulheit.
Herr Thomé, zwei Fragen stellen wir allen Gästen in diesem Podcast immer am Ende, so auch Ihnen. Die erste lautet, welches ist Ihr Lieblingsmuseum und warum?
Oh, das ist nicht leicht, weil ich in meiner Familie den schrecklichen Ruf weg habe, dass wenn wir irgendwo sind, ich immer sage, also ein Museum pro Tag muss sein. Und dann war es früher jedenfalls so, dass der Rest der Familie dann eher nicht die Stirn gerunzelt hat. Aber ich habe sie mindestens teilweise inzwischen auf meine Seite gezogen. Also gut, wenn eine Antwort her muss, wahrscheinlich das Art Institute of Chicago.
Und warum?
Weil es so wunderbar altmodisch und gleichzeitig so unglaublich vielfältig ist. Es ist aber viel genauer komponiert als zum Beispiel das Metropolitan Museum, wo du einfach alles hast. Es hat großartige Kunstwerke über eine lange Zeit versammelt, aber mehr Klasse statt Masse. Und es braucht auch keine Sonderausstellung. Ich finde, ich würde plädieren für eine sozusagen neue Wertschätzung der ständigen Sammlung. Und natürlich hat das Art Institute dann tolle Sonderausstellungen, aber man kann da immer wieder reingehen und einfach dieselben Sachen immer wieder sehen.
Schön. Allerletzte Frage, Herr Thomé. Wenn ich Ihnen jetzt ein Kunstwerk schenken würde und Sie sich jedes aussuchen könnten, was Sie gerne hätten, welches wäre es dann wohl?
Also was mich an der Frage stört, ist der Konjunktiv
eigentlich. Ja, da arbeiten
jetzt,
wir dran.
Ich würde jetzt schon auch nichts gegen echte Geschenke haben, aber gut. Also ich bin ja ein ziemlicher Kunstfan und versuche seit einiger Zeit irgendwas von Archibald Motley zu finden. Das kann ich mir sowieso wahrscheinlich nicht leisten, weil es eben, er hat zwar viel gemalt, er ist ja der berühmte Maler der Jazz-Szene und der schwarzen Szene in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber es kommt praktisch nichts auf den Markt. Und wenn was auf den Markt kommt, ist es mir zu teuer. Also, Sie da so einen speziellen Zugang haben, her damit.
Wir danken Ihnen sehr für dieses schöne, erhellende Gespräch. Das war Folge 108 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.